Fabian, dürfte ich heute bitte nochmal an deine Spontanität appellieren?
Jederzeit. Das lässt immer bei mir so ein bisschen Angst aufkommen, wenn du das tust, aber meistens hast du ja gute Ideen.
Ich hoffe es. Ich möchte, dass du mich bei der folgenden Nummer unterstützt, damit ich mich nicht komplett zum Affen mache. Und du wirst wissen, was du zu tun hast. Bist du startklar?
Ich, ja, bin startklar auf jeden Fall.
Alter, okay. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born.
In the
Du bist dran.
ghetto, and his mama
And his mama
cried.
cries.
Cause if there
Cause
one
if
thing
there's
that
one
she
thing that
don't
she
need, it's
don't need, it's
another
another
hungry mouth to
hungry
feed
mouth
in the
to feed in the.
ghetto. Okay, ich bin nicht so textsicher, muss ich sagen.
Warte, jetzt kommt der geile Part. Oh, people, don't you understand? Child needs a helping hand. Oh, he'll grow up to be an angry young man someday. Noch nicht? Warte, warte. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our head and look the other way? An dieser Stelle, warte, ganz kurz, an dieser Stelle möchte ich, dass du es erstmal sacken lässt. Ich möchte ein bisschen mit meiner Danksagung weitermachen und ein fettes Dankeschön ausrichten an Elvis Presley, sollte er das jetzt irgendwie mitbekommen. Vielen Dank für deine geile Mucke. Und zum Thema Fett, auch vielen Dank für das Rezept deiner Lieblingsspeise. Das waren ja so in Butter getoastete Toastbrotscheiben mit Erdnussbutter und Banane. Schmeckt mega, ist allerdings extrem ungesund, ist aber sehr lecker.
Erdnussbutter,
Und
warte, Erdnussbutter, Banane und Bacon. Gib es bitte auch richtig zuwider.
war da auch Bacon
Da ist
bei?
auch Bacon bei, ja.
Okay. Jedenfalls Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen beim Blutrausch-Podcast.
Ja.
Fabian, bist du erholt oder brauchst du jetzt wieder Urlaub?
Also vorab sollten sich neue Hörer zu uns verirrt haben, sind die jetzt auch direkt schon wieder raus nach unserer Gesangseinlage. Das auch der, da habt ihr jetzt auch, weiß ich nicht, ganz plastisch und direkt in your face gehört, warum keiner von uns jemals bei DSDS zu Gast war. Singen können wir nun wirklich nicht. Einen Moment. Oh nein!
Was ist los?
Da wollte ich das erste Mal das Getränk hier nochmal öffnen nach meinem Urlaub und dann kommt da nur so ein schäbiger Sound raus. Ja, egal.
Achso, es ging um den Sound. Ich dachte, jetzt hast du verschüttet.
Nee, leider nicht. Es war nur so ein. Ich wollte so einen geilen Plop wie sonst, aber es war eher so ein Furz im Wind irgendwie, der da rauskam. Naja.
Ah, okay. Ja, du weißt, vielleicht kommt das so durch deine Tiefenentspanntheit. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dann ist die Flasche vielleicht auch so tiefenentspannt.
Ich bin absolut tiefenentspannt. Daniel spielt darauf an, dass ich ja gestern aus dem Urlaub oder auf Paros zurückgekommen bin, griechische Insel. Ich glaube, so entspannt war ich schon lange nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ja auch echt viel los bei mir so die letzten Wochen und Monate. Und einfach mal so eine Woche gar nichts machen, das war richtig gut. Führt natürlich auch dazu, dass wir eine kurze Podcast-Pause hatten. Wir wollten eigentlich eine Folge unmittelbar vor meiner Reise aufnehmen, hat dann aber nicht funktioniert und ich habe mich wirklich bewusst dafür entschieden, wie du letztes Jahr bei deinem Frankreich-Urlaub, einfach den Laptop und das Mikrofon zu Hause zu lassen, gar nicht in Versuchung zu kommen. Und ich bin ganz froh, dass ich das so gemacht habe. Es war, wie gesagt, sehr erholsam, aber jetzt bin ich umso heißer drauf, hier heute mit dir aufzunehmen.
Ja, yeah, so muss das sein. Ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ich bleibe dabei, dass ich mal ganz gerne so von unterwegs so cool mit einem Cocktail in der Hitze irgendwie auf einer Veranda oder so eine Folge aufnehmen würde. Aber dafür sind dann vielleicht so Urlaube auch zu kurz. Also, weiß ich nicht. Oder man ist halt so ein Jet-Setter und der dauerhaft irgendwie unterwegs ist, dann ist es dann eher Normalzustand quasi von unterwegs aus zu arbeiten. Ich habe es ja einmal gemacht, wir haben ja eine Folge im Hotel aufgenommen. Oder als ich im Hotel war, und das war schon irgendwie so ein bisschen cool.
Ja, das glaube ich. Ich glaube auch, dass das cool gewesen wäre. Und ich habe ja auch die Möglichkeit, eigentlich jetzt von unterwegs aufzunehmen, denn dank der Kofi-Spenden unserer Zuhörerinnen und Zuhörer konnte ich mir einen Laptop anschaffen. Ich habe ja vorher mit dem Standrechner gearbeitet und jetzt kann ich endlich so ein bisschen mobiler und flexibler arbeiten. Danke dafür übrigens. Aber wie gesagt, der Urlaub sollte jetzt einfach wirklich ein Urlaub sein.
Ja, sehr geil. Ja, an dieser Stelle vielen Dank an euch da draußen. Ihr seht, das hat direkten Einfluss auf, wie soll man sagen, unsere Aufnahmequalität im Sinne von Lebensqualität sozusagen, wenn du so willst. Also sehr geil.
Irgendwie finde ich auch, seit ich den habe, ich kann damit auch besser arbeiten. Also der Schnitt fällt mir leichter, irgendwie geht das leichter von der Hand. Ich habe das Gefühl, dass auch die Tonqualität ein bisschen besser geworden ist. Also tatsächlich hat das direkten Einfluss auf den Podcast als solches gehabt, diese Anschaffung. Also wie gesagt, alle die, die uns dabei
Sehr
Kofi,
nice.
alle da, die, die uns dabei Kofi unterstützt haben, ja, vielen, vielen Dank. Auch schon fetten Dank im Voraus an alle, die das noch tun werden. Aber wie gesagt, das sind keine Dinge, die wir irgendwie erwarten. Das ist für uns so Bonus. Wir freuen uns im Prinzip über jeden, der uns zuhört. Und alles, was da darüber hinauskommt, ist dann einfach nur Bonus einfach.
So sieht es nämlich aus. Wir erwarten gar nichts, nur eine Sache. Und zwar, wenn ihr der Meinung seid, dass wir, also ich habe ungefähr 17.427.000 Mal oder so in The Ghetto unter der Dusche gesungen. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir das von einem größeren Publikum machen sollten, zum Beispiel mit einer, wie soll man sagen, so einer Lautsprechanlage in einem Supermarkt, dann hätten wir beide, natürlich nicht nur ich, die Erwartung, dass ihr mal schön die Werbetrommel rührt und dafür sorgt, dass wir endlich bei den Discountern eine Gastrolle bekommen.
Daniel, niemand, der halbwegs im Vollbesitz seiner geistigen Kompetenzen ist, kann wollen, dass wir vor großem Publikum singen. Das ist wirklich eine Frechheit, was wir abliefern.
Also ja, aber ja, wir können es ja auch ohne Singen machen. Wir können ja dann irgendwie, wie gesagt, was anderes. Also ich glaube, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, das würde richtig gut passen. Auf jeden Fall.
Ja.
Wir machen, müssen das nur einfach oft genug hier sagen. Und dann wird das irgendwann klappen.
Als du am Anfang deine oder meine Flexibilität eingefordert hast, und ja, wir müssen das nur oft genug manifestieren und erwähnen und nerven, dass wir zu den Discountern wollen, irgendwann wird es soweit sein. Aber als du am Anfang meine Flexibilität eingefordert hast, da ist mir klar geworden, dass wir was wäre, wenn so ein bisschen verschludert haben. Ne? Wir hatten irgendwie so vor 4 Folgen, glaube ich, den letzten Aufruf gemacht und sind gar nicht mehr darauf eingegangen. Müssen wir mal in der nächsten Folge wieder aufgreifen. Heute habe ich auf jeden Fall ein Dislike dabei, um so ein bisschen das zu füllen mit unseren Kategorien.
Das ist perfekt. Ich habe nämlich ein One Love dabei.
Oh, geil. Ja, das ist doch super. Dann,
ja, Mann. Dann fang du mal an.
Lass uns das nach dem Fall machen.
Okay, alles klar. Aber ich möchte eine Sache auch noch loswerden, denn in der Zwischenzeit, als du quasi es so unter der Sonne gebrutzelt hast, ne, Cocktail schlürfenderweise, wurde Deutschland Basketball-Weltmeister. Und also ich will jetzt nicht hier behaupten, dass ich der große Basketball-Fan wäre. Ganz im Gegenteil, ich habe dazu ja schon mal was gesagt, ne, zum Thema, was wäre, wenn man eine Sportart sehr gut beherrschen würde oder so. Aber trotzdem habe ich das Finale gesehen und ich muss sagen, das ist eine mega geile Mannschaft und ich gönne das dem Team vom Herzen. Das muss ich einfach so sagen. Die haben so cool gespielt. Also da wird man, glaube ich, automatisch Fan und also ja, echt tiefsten Respekt. Ich finde das einfach nur mega.
Ja, voll. Also ich habe es auch mitbekommen. Einer der Menschen, mit denen ich im Urlaub war, Grüße an Jakob, der ist ein riesiger Basketball-Fan. Nicht nur Basketball-Fan, ist auch Sportreporter und der hat das natürlich dann total verfolgt im Hotel und war total heiß und musste das dann auch direkt wiedergeben, was da so passiert ist und seine Freude teilen.
Das war ein absolutes Hammerspiel, wirklich Hammer. Es war also zitternd bis zum letzten Viertel oder gerade im letzten Viertel. Eigentlich ging ja nochmal die Post ab. Deutschland hat ja, glaube ich, dann mit, 11 oder 12 Punkten bis dahin geführt und dann hat Serbien nochmal aufgeholt, bis auf 6 Punkte, meine ich. Und dann war es dann irgendwie so ein Moment, wo du denkst, okay, jetzt 2 Dreier und die Sache ist vom Tisch, dann hat sich das schon erledigt, dann sieht das wieder ganz anders aus, ne? Also zur Halbzeit war es ja irgendwie, ich glaube, stand 47-47 oder so, also ausgeglichen, dann wie gesagt, im dritten Viertel hat Deutschland halt übelst aufgeholt und dann in den letzten Minuten des vierten Viertels hat dann Serbien nochmal irgendwie aufgeholt und man dachte so, okay, jetzt könnte was passieren, nicht, dass das jetzt noch in die Hose geht. Und keine Ahnung, mit schwitzenden Händen saß ich dann vom Fernseher und war übelst am Jubeln und dann hält mich auch nichts, ne? Das ist wie beim Fußball gucken im Prinzip, dann ja, bin ich quasi mit am Platz und ja, und dann haben die es aber noch geschafft und Dennis Schröder mit einer mega Leistung, aber auch dieser Franz und Theis, aber eigentlich alle, die waren, auch dieser Vogtmann, mega Team, also wirklich, das war dann so, so spannend und dann, also ich habe mich unglaublich mit denen gefreut.
Also ich muss sagen, ich gönne das speziell auch Dennis Schröder, weil ich kenne jemanden, der den kennt und der auch mit dem rumhängt.
Ach Quatsch.
Ja, also die kennen sich von klein auf und dieser Bekannte von mir, der hatte irgendwie letztes Jahr so Bilder gepostet, da war er mit Dennis Schröder in Guinea, glaube ich. Das ist, glaube ich, dessen, also da hat er seine Wurzeln. Und auf diesen Fotos da, die ich da mal bei meinem Bekannten dann gesehen habe auf Insta, wirkte das einfach alles so chillig. Und ich habe mit Basketball nichts am Hut, aber da wirkte halt dieser Dennis Schröder auf mich auch einfach wie ein super chilliger Typ. Und deswegen gönne ich dem das halt einfach auch hart.
Voll, voll. Also jedes Interview, was ich von denen gesehen habe, das war einfach so richtig grundsympathisch, ne? Und wenn mich nicht alles täuscht, die wurden ja am Sonntag Weltmeister und da hieß es, der hat in 5 Tagen Geburtstag. Dann hat er wahrscheinlich jetzt gerade heute Geburtstag und lässt es richtig krachen. Oder hat gestern oder so, so oder so, auf jeden Fall herzliche Glückwünsche gehen raus. Und da kannst du deinem Kumpel auch nochmal sagen, coole Typen, coole Mannschaft. Das musste ich noch loswerden, sorry.
Kein Ding. Weg vom Basketball hin zum True Crime. Ich habe einen Fall, der dir, glaube ich, gefallen wird. Und den hätte ich eigentlich auch schon mit dir gemacht, bevor ich nach Paros geflogen bin, aber hat ja nicht funktioniert.
Ja.
Nach eben schon den Danksagungen für die Kofi-Spenden muss ich auch hier der Community danken, weil diesen Fall hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn der nicht so oft vorgeschlagen worden wäre von der Community.
Moment, ich muss mal kurz, entschuldige, ich muss dich kurz unterbrechen, wobei es ja spannend ist, aber ich habe hier ein sehr radikales und strenges Chips-Essverbot, ne, von dir auferlegt bekommen. Wie sieht's denn mit Pistazien aus? Ich habe gemerkt, dass wenn ich die hier so aufknacke, hört man das.
Ja.
Hörst du das?
Ja, aber das Knacken von Pistazien, das ist ein sympathisches Hintergrundgeräusch. Das ist nicht so, als wenn du da irgendwie Chips
futterst. Ich esse die wahrscheinlich wie ein Hamster. Du wirst es nur noch knacken.
Naja, das ist okay, glaube ich.
Aber es ist okay, ja.
Ich beschwere mich ja, okay. Einfach, wenn es anders ist.
Entschuldigung. Ja, soll jetzt ganz losgehen.
Ja, wie gesagt, also ein Fall, der uns von tatsächlich vielen Zuschauerinnen, warum sage ich immer Zuschauerinnen, der uns von vielen Zuhörerinnen empfohlen wurde, speziell eine hat er auch mehrfach nachgebohrt und gesagt, mach den Fall doch bitte, ich möchte gerne hören, was ihr dazu zu sagen habt. Und heute ist es endlich soweit. Wir wenden uns einem, ja, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Fall zu, den ich, wie gesagt, nicht gekannt hätte ohne die Community. Jetzt gerade warst du dann doch sehr laut. Da müssen wir nochmal irgendwie, da muss ich nochmal intervenieren, Daniel.
Das war mein Blatt Papier, ich wollte mitschreiben.
Okay, ah, perfekt, okay.
Jedenfalls freue ich mich, dass die Zuschauer, die Zuhörer auch noch irgendwie was an den Tag gebracht haben, einen Fall gebracht haben, den du nicht kennst. Das heißt ja schon mal was.
Ja, auf jeden Fall. Zumal das auch ein Fall ist, der jetzt auch nicht so total taufrisch ist. Also der spielt im August 2006, durchaus schon einige Zeit her. Den hätte ich also durchaus schon mal irgendwo hören können. Aber wie gesagt, der ist mir bisher verborgen geblieben. Wir befinden uns in Washington, in den Vereinigten Staaten, in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Und ich habe dir einige Fotos geschickt von den Protagonisten des heutigen Falls.
Ja.
Also es gibt dieses erste Bild, da siehst du zwei Männer, die in Anzügen, die gemeinsam ja, an irgendeiner Kundgebung oder irgendeiner Veranstaltung teilnehmen. Einer ist so vorne mit Sonnenbrille, einer läuft hinterher.
Ja.
Das sind Eric Price, der ist vorne, und Victor Zaborski. Die beiden sind ein Paar, queere Männer, die in Washington leben und auch schon seit langer Zeit zusammen sind. Beide sehr erfolgreich. Eric Price ist Jurist und Victor Zaborski ist Manager im Werbebereich.
Eric Price ist der linke oder der rechte?
Eric Price ist der vordere, der die Sonnenbrille trägt.
Ah, okay. Okay. Mhm.
Warum sage ich, ich habe ihn verwechselt? Er heißt Joseph Price. Zu Eric kommen wir noch. Ich war so im...
Ach so.
Wie komme ich auf Eric Price? Gibt es jemanden, der so heißt? Ich weiß es nicht. Egal.
Nee.
Also Joseph Price und Victor Zaborski, wie gesagt, ein Paar. Und ich habe dir noch einen weiteren jungen Mann geschickt. Das ist das allerletzte Foto, was ich dir geschickt habe.
Ja.
Das ist ein Mitbewohner von den beiden. Also die haben ursprünglich in einer WG gewohnt in Washington. Also da auch schon als Paar zusammen gewohnt. Dann hat die WG Zuwachs bekommen, diesen dritten jungen Mann. Und sie haben den dann quasi auch mitgenommen, als sie ein Haus in Washington gekauft haben. Dieses Haus, dessen Fassade du auf einem der Bilder auch siehst. Also in einem sehr guten Washingtoner Stadtteil, so ein bisschen so eine Altstadtvilla, haben sie sich gekauft und sind quasi mit der gesamten WG umgezogen.
Ja, das sieht einfach nur schön aus, dieses Bild, muss ich sagen. Also man sieht hier so eine... Ja, wie du schon gesagt hast, Altstadt-Villa sieht ein bisschen aus wie so ein Reihenhaus. Ich weiß nicht, ob das jetzt der gesamte Komplex des Hauses ist oder
nee.
Wie auch immer. Also so eins davon jedenfalls, das ist so mit so pastelligen Weiß-Blautönen, rechts was Rotes. Das hat was unglaublich Idyllisches, wie ich finde. Mit noch so, sagen wir mal schnell, so
Efeu,
Pflanzen, ja. Die da irgendwie, was ist das? Efeu, ne? Die irgendwie so an dem... an der Fassade hochwachsen. Also sehr hübsch, muss ich wirklich sagen.
Das ist das Haus, ist so ein Reihenhaus und eins davon, das ist das Haus, in dem diese drei dann leben. Also Joseph, Victor und eben Dylan Ward, deren Mitbewohner, den sie dann quasi einfach mitgenommen haben. Der ist ebenfalls relativ erfolgreich. Wie gesagt, die beiden arbeiten in der Werbebranche, beziehungsweise Joseph Price ist Jurist. Und Dylan Ward ist Kinderbuchautor, auch preisgekrönt, also jemand, der da auch offensichtlich eine gewisse Qualität liefert. Mhm. Ebenfalls in diesem Haus im Keller gibt es noch eine Einliegerwohnung, da wohnt eine Freundin der drei, Sarah, die am Rande vielleicht noch eine Rolle spielen wird. Also die haben da quasi in diesem doch etwas besser betuchten Viertel von Washington eine WG.
Okay.
Und wie gesagt, Joseph und Victor Zaborski sind seit längerer Zeit in einer Beziehung, sind quasi auch Väter. Sie haben einem befreundeten, queeren, allerdings lesbischen Paar Spermien gespendet und so mitgeholfen, dass diese Frauen Kinder jeweils bekommen konnten, die auch bei diesen Frauen leben. Die haben sie adoptiert, aber sie nennen die beiden biologischen Erzeuger quasi Papa. Also die kümmern sich dann auch um diese Kinder in dieser Konstellation, also so quasi erweiterte Familie.
Ja, okay.
Die beiden führen nicht nur miteinander eine Beziehung, auch Dylan Ward, der Kinderbuchautor, der im Haus lebt, ist quasi involviert in diese Geschichte. Allerdings hat er mehr so mit Joseph ein Techtelmechtel, mit Victor wohl eher nicht. Die sind tatsächlich nur befreundet, aber Joseph und Dylan haben ja so eine Dominanz-Unterwerfungsgeschichte. Also mit dem kann Joseph irgendwie eine andere Sexualität leben als mit seinem Partner Victor Zaborski.
Und das ist für Victor okay, oder?
Das ist absolut okay. Die drei bezeichnen sich als Familie, also die stehen sich unglaublich nah und er kann das offensichtlich auch irgendwie trennen, dass da sein Partner auch ja auf andere Weise Befriedigung sucht, eben bei einem anderen Partner, dass es da eben dieses Dreiecksmodell gibt.
Okay.
Joseph ist seit Studientagen befreundet mit Eric Vaughn, den siehst du ebenfalls auf diesen Bildern. Das ist ein Amerikaner mit asiatischen Wurzeln, auf die er auch extrem stolz ist, die er auch immer sehr gepflegt und rausgekehrt hat. Also jemand, der, wie soll ich sagen, unheimlichen Stolz daraus bezog, asiatische Amerikaner in der vierten Generation zu sein, also dessen Urgroßeltern schon nach Amerika kamen, mithalfen, das Land aufzubauen. Und er war einfach jemand, der diese Wurzeln immer sehr gepflegt und betont hat und lernte Joseph Price beim Jurastudium kennen. Auch Eric Vaughn hat Jura studiert, war ein sehr erfolgreicher Anwalt, arbeitete unter anderem in einer Kanzlei, in dem der spätere US-Justizminister auch als Anwalt gearbeitet hat, also offensichtlich eine Kanzlei, die, ja, wie soll ich sagen, qualitativ sehr hochwertig war. Und er war auch auf diesem juristischen Feld sehr geschätzt, schrieb auch zu Studienzeiten nur Top-Noten, entschied sich aber irgendwann, diese Juristerei hinter sich zu lassen. Er hatte nämlich eine große Leidenschaft für Radio. Und in Washington D.C. gibt es das Radio Free Asia. Das ist ein von der amerikanischen Regierung unterstütztes Radioprojekt, ein Radiosender, der speziell für diese US-Amerikaner mit asiatischen Wurzeln eben Berichterstattung aus deren Heimatländern betreibt, aber auch Berichterstattung für die Menschen in diesen asiatischen Ländern. Also quasi so ein bisschen Meinungsbildung, so wie Radio Deutsche Welle.
Mhm. Ja.
Da engagiert Eric Vaughn sich nun, nachdem er aus seinem juristischen Spektrum ausgeschieden ist. Seine Frau Catherine, ebenfalls Juristin, die ist offensichtlich einverstanden gewesen mit dieser Wahl und hilft ihm da, diesen Traum zu verfolgen.
Das heißt, er ist Radiomoderator oder macht er da irgendwie einen Legal-Bereich oder was genau hat er da gemacht?
Er ist Moderator. Ob er da irgendwie noch Teil des Legal-Teams war oder das Radio Free Asia da irgendwie noch beraten hat in irgendwelchen juristischen Fragen, das kann ich nicht sagen, aber er hat da auf jeden Fall moderiert.
Okay.
In diesem August 2006, da gibt es ein Seminar von Radio Free Asia, wo die Mitarbeiter alle eine bestimmte Schulung bekommen, wo irgendwelche neuen Broadcasting-Techniken beschrieben werden, neue Strategien besprochen werden und da nimmt natürlich auch Eric Vaughn teil. Und weil er dann da gezwungen ist, bis mindestens 21 Uhr vor Ort an diesem Seminar teilzunehmen, nimmt er sich vor, dass er noch ein bisschen länger bleibt und das erste Mal die Kollegen kennenlernt, die die Nachtschicht bestreiten bei Radio Free Asia, also die dann quasi nachts moderieren. Die kennt er nämlich nicht, die kennt er nur vom Hören.
Ja.
weil es ein zu weiter Weg ist, von Washington in seinen Wohnort zu fahren. Er lebt mit seiner Frau so ein, ja, ich glaube so eine halbe Stunde bis Stunde außerhalb, je nachdem wie man durchkommt, so etwas ländlicher, weil diese Fahrt halt relativ beschwerlich ist und er sich die dann nicht mehr so zutrauen will, nachts nach so einem vielleicht dann doch längeren und anstrengenden Tag, fragt er erst eine Freundin, ob er bei übernachten kann. Das geht aber nicht und so wendet er sich an seinen Studienfreund Joseph Price. Die hatten auch nach dem Studium immer Kontakt gehalten. Aber es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass Eric Vaughn ihn zu Hause besuchen und auch bei ihm übernachten wird. Also das gab es vorher noch nicht. Aber der sagt dann halt auch zu und das ist dann jetzt so geplant für diesen Tag.
Ja, okay, verstehe.
An diesem 2. August 2006 arbeitet Eric Vaughn also ganz regulär bei seinem Radiosender und absolviert dann dieses Seminar, diese Fortbildung, die wie gesagt so bis 21 Uhr veranschlagt ist. Im Nachhinein möchte er dann, wie gesagt, die Kollegen der Nachtschicht kennenlernen und er sagt Joseph Price im Vorfeld, dass er so vielleicht eine Stunde im Radio bleiben wird, mit denen so ein bisschen Zeit verbringen, Kaffee trinken, irgendwie die kennenlernen und dann sich vermutlich so gegen 10 auf den Weg machen wird in Josephs Wohnung.
Ja.
Das Seminar dauert etwas länger als geplant und erst gegen 21.40 Uhr kommt er dann wieder an im Gebäude von Radio Free Asia und verbringt dann eben Zeit mit den Kollegen der Nachtschicht. Um 22.24 Uhr, und die Zeiten sind auf jeden Fall wichtig beim späteren Hergang, schreib dir die auf dein schlaues Blatt.
Ja, ja, stehen schon.
Um 22.24 Uhr ruft er dann Joseph an von seinem Handy aus und gibt ihm Bescheid, dass er sich jetzt auf den Weg machen wird. Also dass er jetzt den Radiosender verlässt. Er hat dann quasi so eine Dreiviertelstunde mit den Leuten aus der Nachtschicht verbracht und möchte jetzt eben zum Schlafplatz. Der Weg zu Josephs Haus ist etwa 2 Kilometer lang. Wie er den zurückgelegt hat, ist nicht bekannt. Er könnte ein Taxi genommen oder gelaufen sein. Wie er da hingekommen ist, ist nicht weiter genau beleuchtet worden. Davon würde aber abhängen, von was für einem Zeitfenster wir im Endeffekt sprechen.
Ja.
Denn um 23.49 Uhr wird bei der Polizei in Washington ein Notruf eingehen, in dem Joseph Price Tränen aufgelöst verkünden wird, dass ein Freund von ihm in seinem Haus ermordet worden ist. Also gar nicht so lange danach quasi. Und dieser Freund, der ermordet wurde, ist, wie du dir denken kannst, Eric Vaughn.
Okay, ja.
Aber der Reihe
konnte nach. Ich mir denken, du bist vorhin ja so ein bisschen in die Vergangenheit gesprungen, als du meintest, er war ein guter Anwalt oder so. Oder er war Anwalt, von daher hatte ich da schon die Vermutung, dass er hier das Opfer sein könnte.
Ja, da hast du gut aufgepasst, dass ich da in die Vergangenheitsform geswitcht bin, wie auch immer. Robert Vaughn, wie gesagt, verlässt Radio Free Asia gegen 22.24 Uhr und macht sich auf den Weg zu seinen Freunden. Um 23.49 Uhr ruft Joseph Price die Polizei an und die Behörden machen sich dann direkt auf den Weg zum Haus in der Swan Street, also das ist diese Straße in diesem etwas besseren Wohnviertel. Polizei und Sanitäter betreten gemeinsam das Haus, denn es ist davon die Rede, dass da eben jemand zumindest mal schwer verletzt wurde in diesem Haus, also hat die Polizei direkt für Sanitäter mitgebracht. Die werden ins Haus eingelassen, betreten quasi das Erdgeschoss und dringen dann in den ersten Stock vor. Du hast so einen Grundriss von dem ersten Stock und dem zweiten Stock.
Ja, genau.
Also die kommen quasi diese Treppe hoch in den ersten Stock und begegnen in diesem Vorraum, also wenn man die Treppe hochkommt, Dylan Ward, der kommt gerade aus dem Badezimmer, das rechts neben der Treppe liegt. Das ist da eingezeichnet.
Ja.
Und sie fragen, was passiert ist und er deutet einfach nur wortlos auf das Gästezimmer, zeigt dorthin und geht dann wortlos in sein Schlafzimmer, das quasi am Kopfende der Treppe liegt, sodass die Polizisten und die Sanitäter jetzt dieses Gästezimmer betreten und dort liegt Eric Vaughn auf einer Schlafcouch, die ausgezogen worden ist und hat offensichtlich Stichwunden im Oberkörper, 3 Stück. Neben ihm steht Joseph Price, der offensichtlich irgendwie versucht, die Wunden zuzudrücken, also der irgendwas auf die Wunden presst, um die Blutung zu stoppen.
Mhm. Ja.
Als die Sanitäter eintreffen, steht Joseph Price auf und stellt sich wortlos in eine Ecke des Zimmers. Das wird dann später von den Sanitätern auch so ein bisschen als erstes komisches Verhalten immer wieder genannt. Wobei ich sagen muss, ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, jeder geht mit bestimmten Situationen anders um. Ich hatte ja hier schon erwähnt, auch im Podcast, dass meine Eltern bereits verstorben sind. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, ich habe meine Mutter tatsächlich auch gefunden. Und als ich dann die Polizei gerufen habe und die dann kamen, habe ich mich auch einfach wortlos an den Küchentisch gesetzt und die ihr Ding machen lassen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann sowieso nichts tun und weil ich einfach auch nicht im Weg stehen wollte und meine Gedanken ordnen wollte. Also, dass Joseph Price also hier sich in die Ecke stellt und einfach ruhig ist, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und ich sehe das halt nicht als per se komisches Verhalten.
Also hätte ich jetzt auch nicht, aber wenn ich so das jetzt von dir nochmal höre, dann umso weniger. Und davon abgesehen ist es ja auch so, dass so diese erste Hilfe, die man leisten kann, ja auch wirklich in dem Moment endet, wenn die Profis kommen. Und dann gibt man ab. Also von daher ist es jetzt auch erstmal normal, dass er dann in den Hintergrund getreten ist.
Genau, ja. Das ist erstmal so das Einzige, was die Rettungskräfte zu ihm sagen können. Was ihnen allerdings noch auffällt, ist, dass Eric Vaughn mittlerweile verstorben ist. Also sie können quasi nur seinen Tod feststellen. Und ganz eindeutig ist er durch 3 Stichverletzungen in den Oberkörper ums Leben gekommen. Die Sanitäter finden aber auf dieser Schlafcouch und an der Decke viel zu wenig Blut für diese Tat. Also die sind total überrascht, dass da wirklich nur sehr geringe Blutantragungen sind. Das kommt ihnen halt auch schon komisch vor. Auf dem Nachttisch neben dem Bett oder beziehungsweise neben dieser Schlafcouch liegt ein Messer, das scheinbar die Tatwaffe ist. Also Joseph Price gibt dann an, dass er das Messer quasi aufgehoben und auf dieses Nachtschränkchen gelegt hat. Davon gibt es kein Foto oder so. Es gibt da ein gezeichnetes Bild aus dem Gerichtsprozess. Das habe ich dir mal geschickt, damit du dir das Szenario so grob vorstellen kannst.
Ah ja.
Also das liegt quasi so casual abgelegt auf diesem Nachtschränkchen.
Das muss ich vielleicht noch kurz ergänzen, mit wirklich Klinge nach vorne. Also sagen wir mal sehr unbedacht abgelegt, denn jeder, der ein Messer normalerweise ablegt, der macht das ja eigentlich so, dass die Klinge, also die spitze, scharfe Seite eines Messers, nicht unbedingt in den Raum steht, sondern man würde das ja genau andersrum legen, sodass der Griff maximal quasi hervorstehen würde.
Ja, an sich schon, aber auch hier muss ich sagen, wenn du gerade in dein Gästezimmer kommst und da liegt ein Freund von dir, der erstochen wurde, und da liegt ein Messer, dann achtest du wahrscheinlich nicht großartig drauf, wie du es ablegst. Ne? Also das muss man auch immer bedenken.
Ne, da hast du recht, das stimmt.
Wie gesagt, können die so erstmal nichts weiteres am Tatort feststellen. Es ist offensichtlich komisch, dass Joseph Price sich so verhält, wie er sich verhält. Viktor Saborski ist im Erdgeschoss des Hauses, der kann quasi dieses Geschoss nicht betreten, der will sich das nicht ansehen. Dylan Ward ist in seinem Zimmer und ja, schläft wahrscheinlich wieder, das weiß man nicht. Und es fällt eben auf, dass da viel zu wenig Blut am Tatort ist. Alles deutet darauf hin, dass das Opfer bereits geschlafen hat. Der war offensichtlich in seinen Schlafkleidern und hatte auch seine Beißschiene an. Also der trug nachts so eine Knirschiene, das, weil er irgendwie nachts mit den Zähnen geknirscht hat. Und um das eben zu verhindern, um seine Zähne zu schützen, hat er so eine Plastikbeißschiene. Kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, kenne ich.
Also, wie gesagt, absolut eben dieses Bild, dass der offenkundig da einfach friedlich geschlafen hat.
Ja.
Man befragt jetzt die Menschen im Haus so ein bisschen nach ihren Eindrücken des Abends und was passiert ist. Und sie sagen, dass eben Eric Vaughn von diesem Treffen bei Radio Free Asia gekommen ist. Sie wissen alle nicht genau, um wie viel Uhr es war. Man hat sich dann noch kurz unterhalten, aber jetzt nicht mehr irgendwie riesig was gemacht. Und Eric Vaughn ist dann relativ zeitnah auch schlafen gegangen. Alle sind dann irgendwie in ihre Zimmer gegangen. Dylan Ward hat ein Schlafmittel genommen und sich schlafen gelegt, weil er eben Schlafprobleme hat. Und kurz darauf, also irgendwann im Laufe der Nacht, hörte Viktor Saborski das Türgeräusch. Also die haben so ein, wie das in Läden oft angebracht ist, so eine Lichtschranke. Wenn man die Tür öffnet oder schließt, dann gibt sie so ein Geräusch von sich.
Mhm.
Er hat dann wohl irgendwie so im Halbschlaf dieses Türgeräusch gehört, also was für eine Türöffnung spricht. Hat gedacht, dass die Mitbewohnerin aus der Kellerwohnung nach Hause gekommen ist, sich also nichts dabei gedacht und hat dann kurz darauf Eric Vaughn schreien hören. Dann haben sie die Polizei gerufen, hatten aber Angst im Geschoss eins weiter drunter, also die haben im zweiten Stock geschlafen, haben dann aber Angst gehabt, im ersten Stock nachzusehen, was passiert ist, weil sie eben befürchtet haben, dass da irgendwas passiert ist, dass da eine Gewalttat passiert ist und dass der Täter, der Eindringling, noch im Haus ist.
Ja.
Also soweit so nachvollziehbar. Auf dem Nachttisch neben dieser Schlafcouch liegt neben dem blutverschmierten Messer noch die Uhr und das Handy des Täters, also des Opfers, entschuldige.
Ja.
Die Kleidung, die das Opfer trägt, ist laut seiner Frau auch wirklich seine übliche Schlafkleidung. Also das spricht dann auch wieder für diese Theorie, dass er einfach schlafen gegangen ist und im Schlaf überrascht wurde.
Ja.
Den Sanitätern fällt aber auf, eben neben diesem wenigen Blut am Tatort und an der Leiche, dass die Leiche insgesamt einen sehr frischen Eindruck macht. Und sie formulieren den Verdacht, dass er geduscht und neu angezogen im Bett platziert wurde. Also dass der nicht dahin gelegt, dass der nicht so lag und angegriffen wurde, sondern dass er da platziert wurde und zwar nachdem er abgewaschen und angekleidet wurde.
Hätte man das nicht irgendwie auch herausfinden können, ob da noch irgendwelche Duschgelreste oder so an der Haut sind?
Ja.
Und der muss ja auch dementsprechend gerochen haben eigentlich.
Aber das, keine Ahnung, also das heißt ja nichts, ne? Die drei haben halt ausgesagt, dass er sich schon auch irgendwie frisch gemacht hat, bevor er schlafen gegangen ist. Also es hätte ja auch sein können, dass er einfach da ganz regulär sich geduscht hat. Ne?
Ja gut, das stimmt.
Die Bewohner des Hauses tragen alle Bademäntel, was dann eben so ein bisschen auch den Sanitätern so auffällt, weil die halt eben sich denken, ja okay, die könnten quasi auch alle frisch geduscht sein. Also man könnte dieses Szenario unterstellen, dass die quasi die Leiche gewaschen haben und dann einfach in ihre Bademäntel geschlüpft sind.
Ja, das ist schon eine seltsame Kombination, wenn die alle so die Bademantelkluft anhaben. Weiß ja nicht. Also
ja.
Es gibt ja Leute, die tragen solche Mäntel ja auch dann irgendwie ganz gerne in der Freizeit oder so.
Ja, total. Es ist ja auch gemütlich, aber eben in diesem Kontext der komischen Dinge fällt das eben den Sanitätern auf. Die drei beharren darauf, dass der Täter ein Einbrecher gewesen sein müsste, auch wenn es jetzt erstmal so offensichtlich keine Einbruchsspuren gibt. Die Polizei findet auch erstmal keine und dann fällt ihnen eine Geschichte vom Vortag ein. Dylan hat im Erdgeschoss eine große Spinne gesehen und Joseph hat die entsorgt, quasi zur Hintertür raus in den Garten, auf die Terrasse des Hauses und hat dann vielleicht vergessen, die Hintertür abzuschließen. Also so erklären sie sich jetzt ein mögliches Einbrechen, dass da jemand also durch die nicht verschlossene Hintertür ins Haus gekommen sein könnte.
Okay, ja.
Die Beamten und auch die Sanitäter nehmen speziell Joseph und Victor als sehr arrogant ihnen gegenüber war. Aber so diese Schilderung des Tagesablaufes und was passiert sein könnte, deckt sich halt bei allen dreien Bewohnern. Also da gibt es keine großen Widersprüche. Und ja, auch diese wahrgenommene Arroganz, da habe ich mir auch immer gedacht, das sind halt einfach zwei Menschen, die sehr erfolgreich sind und die es gewöhnt sind, sich in einem bestimmten Business-Kontext zu bewegen und die vielleicht einfach auch so eine Maske der Arroganz als Schutz sich zugelegt haben in so Extremsituationen. Also auch da würde ich jetzt nicht so viel reininterpretieren.
Ja, also irgendwann ist es ja auch so, dass die Leute ihre berufliche Kommunikationsweise so sehr verinnerlichen, dass das ihr normales Reden wird.
Ja, genau.
Die sind dann so sehr, also man kann ja schwer davon ausgehen, dass jemand, der irgendwie, keine Ahnung, Top-Manager in der Werbung ist und der andere ist Star-Anwalt, oder zumindest sehr erfolgreiche Anwalt, die werden einfach sehr viele Stunden am Tag arbeiten. Sprich, irgendwann ist das so der normale Habitus.
Ja, genau. Die Polizei rekonstruiert jetzt mit den Bewohnern des Hauses gemeinsam den Abend und man ist jetzt sicher ungefähr, dass das Opfer so gegen 20 vor 11 angekommen ist. Also so eine gute Viertelstunde, nachdem er angerufen hat und gesagt hat, dass er sich auf den Weg machen wird. Das würde dafür sprechen, dass er sich wahrscheinlich ein Taxi gerufen hat oder so.
Ja, ich habe gerade mal geschaut. So bei normaler Schrittgeschwindigkeit braucht man so eher so eine halbe Stunde bei 2 Kilometern.
Ja, genau. Also gegangen wird er wohl nicht sein. Das würde ich ausschließen, also wenn diese Zeitangabe stimmt. Ne? Als er dann angekommen ist, hat er offensichtlich mit Robert und Dylan in der Küche Wasser getrunken. Die haben sich dann unterhalten über den Tag. Victor hat schon im Bett gelegen und auf Joseph gewartet. Denn der hatte eine Geschäftsreise hinter sich und war wohl ziemlich platt und ja, hat sich wahrscheinlich gedacht, dass er dann am nächsten Tag mit dem Gast irgendwie kommunizieren und reden kann und das an diesem Abend vielleicht nicht mehr unbedingt so wichtig gesehen.
Ja.
Dann haben sich die Bewohner nach und nach in ihre Zimmer zurückgezogen und auch ihr Gast hat offensichtlich angekündigt, sich nur noch frisch machen und umziehen zu wollen, um dann schlafen zu gehen. Also das passt dann eben auch zu diesem ja offensichtlich frisch gewaschenen Gesamtzustand der Leiche. Er trägt den Schlafanzug, er hat diese Beißschiene drin. Dylan hat dann, wie gesagt, eine Schlaftablette genommen und sich schlafen gelegt, bis er dann durch den Trubel wach geworden ist. Das ist so die Schilderung der drei. Also Dylan hat eine Schlaftablette genommen, ist dann von dem Trubel wach geworden. Die anderen beiden haben oben dieses Türsignal gehört, dann die Schreie des Opfers, sich nicht getraut nachzusehen, die Polizei gerufen. Und als sie dann schließlich runtergegangen sind zum Nachsehen, haben sie eben ihren Freund blutend im Bett gefunden und versucht, ihn irgendwie zu versorgen.
Ja, verstehe. Kurze Frage, kann man einfach so wach werden, wenn man eine Schlaftablette genommen hat? Also ich habe noch nie eine genommen, aber stell mir es immer so vor, dass man dann komplett weg ist, komplett im Tiefschlaf versunken.
Ich denke, dass das sehr, sehr stark auf die Stärkegrad des Schlafmittels ankommt. Ich habe auch noch nie was genommen, ich habe keine Ahnung. Da können uns vielleicht irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer helfen, die sowas schon mal ausprobiert haben oder die vielleicht Mediziner sind. Aber ich denke, dass ja. Das bei schwächeren Dosierungen durchaus möglich ist, ja.
Ja, naja, gut, das mag sein. Nun gut, also das ist jetzt hier die offizielle Geschichte der Mitbewohner. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr zu.
Ja, genau. Die Polizei sieht sich im Haus um und sie entdecken ein Laken vor dieser Schlafcouch. Und das ist so der einzige Gegenstand in diesem Tatortzimmer, wo wirklich Blutantragungen zu finden sind. Und die drei Bewohner erklären das damit, dass Joseph mit diesem Laken versucht hat, die Blutung der Wunden zu stoppen. Im Zimmer von Dylan Ward findet man einen aufgeschlagenen Zeitungsartikel oder Zeitschriftenartikel auf seinem Nachttisch neben dem Bett, in dem es um das Thema Tod und Ermordung in den eigenen vier Wänden geht. Das macht die Ermittler so ein bisschen stutzig. Denn dieser Artikel beinhaltet eine Zeichnung von William Shakespeare, tot in seinem Bett, in einer ziemlich ähnlichen Position wie das Opfer an diesem Abend. Schicke ich dir gerade auch mal im Chat. Und das finden sie komisch. Das finden sie erwähnenswert.
Das ist definitiv erwähnenswert. Ist ja schon ein sehr eigenartiger Zufall.
Auf jeden Fall, ja. Das ist, wie gesagt, ein ziemlich eigenartiger Zufall. Die Polizei stellt sich jetzt auch Fragen hinsichtlich der Tatwaffe. Die vermeintliche Tatwaffe stammt aus dem Messerblock in der Küche des Hauses. Das heißt, hier wird von der Annahme ausgegangen, dass ein Einbrecher oder ein Eindringling das Haus betreten hat, sich in der Küche ein Messer aus dem Messerblock genommen hat, in den ersten Stock geschlichen ist und damit dann einen Mord begangen hat. Und zwar an keinem der Bewohner, sondern an einem Gast, der da zufällig in dieser Nacht geschlafen hat. Es gibt Fußspuren, die erstmal keinem der drei Hausbewohner zugeordnet werden können. Das sieht man auch auf diesem Grundriss. Die führen auch bis in den zweiten Stock, also bis vor das Schlafzimmer von Victor und Joseph, aber dann wieder runter in den ersten Stock. Also so, als ob da jemand sich bewegt hätte. Es kann auch jemand von den drei gewesen sein und einfach die Schuhe entsorgt haben. Also nur diese Fußspuren können ad hoc erstmal niemandem der Bewohner zugeordnet werden. Unterstreicht also so ein bisschen diese Einbruchstheorie. Die Polizei untersucht jetzt die Wunden des Toten und es fällt auf, dass die nicht zu dem Messer passen, das auf dem Nachttisch liegt. Dieses Messer ist zu groß für die Wunden. Also entweder ist das nicht die Waffe, mit der diese Wunden verursacht wurden, oder der Täter hätte es geschafft, dreimal ein Messer exakt in der gleichen Tiefe einzustechen, obwohl es noch 2 Zentimeter länger ist. Also quasi immer so einzustechen, dass immer die gleiche Tiefe entsteht und nicht die volle Klinge reingeht, was natürlich auch höchst unwahrscheinlich ist.
Ja, es ist wirklich sehr unwahrscheinlich.
Das Laken, das vor dem Bett gefunden wurde, wird untersucht.
Jetzt schickst du mir noch ein Bild, ne? Sehe ich mir das gerade an.
Habe ich dir geschickt, ja.
Okay, das ist das Originallaken, ja.
Genau. Und nach Josephs Geschichte wurde dieses Laken benutzt, um die Blutungen des Opfers zu stillen. Aber dazu passen die darauf gefundenen Blutspuren nicht. Die Polizei hält das eher für Spuren, die entstehen beim Abwischen eines Messers und nicht unbedingt beim Stillen einer Wunde.
Ja, also ich muss sagen, dass es relativ wenig Blut ist tatsächlich. Wenn ich mir vorstelle, dass da drei recht tiefe Stichverletzungen sind. Und ja, also wenn man das, also man muss schon sagen, du wirst die Bilder ja wahrscheinlich wieder online stellen. Also auf der rechten Seite des Handtuchs findest du halt, sagen wir mal, einen recht großen Klecks, darunter so 3 bis, wenn rechts noch was ist, 4 kleinere Kleckse. Dann gehe ich mal, also darunter ist noch ein bisschen was, irgendwie bei Punkt 3. Und wenn ich jetzt mal so sage, so im goldenen Schnitt, also quasi so knapp hinter der Hälfte sozusagen des Handtuchs auf der linken Seite, findet man wieder so ein bisschen etwas. Und also das sieht schon so aus, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass jemand, wenn du ja was abschmierst an einem Handtuch oder so oder an einem Papier, faltest du das ja irgendwie in der Mitte. Und wenn jetzt an einer Klingenseite besonders viel Blut war oder so, dann wäre das eben dann diese rechte Seite hier vom Handtuch oder vom Laken auch gewesen. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall auch mitgehen. Vorstellbar ist es auf jeden Fall.
Die Gerichtsmedizin findet aber noch etwas weiteres, was nicht zu diesem Erstechungstod passt. Sogenannte petechiale Einblutungen. Auch davon habe ich dir ein Foto geschickt, nicht von diesem Fall, einfach nur ein Beispielbild.
So, das ist ja ganz bestimmt computeranimiert und deswegen kann ich mir das ansehen, ne?
Genau, kannst du dir ansehen.
Ja, sehe ich die Rötung.
Diese Petechien genannten Einblutungen in diesen äußeren Lidhäuten, also quasi am Auge, sind Stauungsblutungen, die entstehen, wenn beim Würgen oder Drosseln die Halsvenen zugedrückt werden. Also es erfolgt ein arterieller Zufluss an Blut zur Kopfregion, aber die Venen an sich werden zugedrückt. Und das spricht eigentlich immer für Strangulation oder für Erwürgungstod. Das findet man auch bei Menschen, die gewürgt wurden, ohne zu versterben. Das ist einfach eine Reaktion des Körpers auf diese Gewalt gegen den Hals, die häufig auftritt.
Ja.
Damit natürlich im Gegensatz steht zur bisherigen Lesart und Erzählung, dass das Opfer eben random erstochen wurde.
Naja, also es widerspricht das ja nicht. Also es könnte ja durchaus auch so sein, dass das Opfer erst gewürgt wurde und dann halt erstochen oder so. Oder gleichzeitig, von mir aus kann es ja auch passiert sein. Und als die dann irgendwann in das Zimmer gegangen sind, haben sie dann eben die Leiche gesehen. Weißt du? Also es kann ja durchaus auch sein, dass das so passiert ist.
Ja, kann sein. Ich entschuldige mich übrigens, ich glaube, ich habe das Opfer manchmal Robert und manchmal Eric genannt. Beides sind seine Vornamen. Also er heißt Robert Eric Vaughn. So, also falls...
Ja, genau. Du hattest vorhin einmal Robert genannt. Ich war auch kurz irritiert. Aber ansonsten hast du, glaube ich, die meiste Zeit von Eric gesprochen.
Ja, ich wollte das nur kurz, weil mir ist auch aufgefallen, dass ich eben Eric gesagt habe, aber Robert war sein Rufname. Ich wollte das nur gerade klarstellen für die, die sich jetzt gefragt haben, warum ich da hin und her geswitcht bin.
Ja, ist gut.
Die Polizei glaubt aber auch generell nicht an diese ganze Einbrechergeschichte, denn es wurde im Haus nichts gestohlen und es gab eben keine Einbruchsspuren. Wie gesagt, die Bewohner versuchen das so ein bisschen mit der offenen Hintertüre zu erklären, die Viktor offen gelassen hat, als er da irgendein Tier entsorgt hat. Aber das hätte der Einbrecher auch erstmal wissen müssen. Und das ist ja ein riesiger Zufall, dass ausgerechnet an diesem Abend jemand einbricht, da steht die Hintertür offen und ausgerechnet an diesem Abend, wo diese Sachen zusammenkommen, schläft eben Robert Vaughn da im Haus, ne? Der noch nie da zu Gast war.
Ja, also unmöglich ist es nicht. Man fragt sich natürlich, was das Motiv sein könnte. Und also wenn es pure Mordlust gewesen sein sollte, dann ist es natürlich sehr schrecklicher Zufall.
Die Polizei merkt auch, dass es keine Abwehrverletzungen an Robert Vaughn gibt. Und das kommt ihnen auch komisch vor. Denn auch wenn das Opfer geschlafen hat, er hat 3 Stiche bekommen und sie haben das aus anderen Szenarien oder in anderen Szenarien erlebt, dass jemand im Schlaf angegriffen wurde und dann zumindest versucht hat, einen Teil der Angriffe noch abzuwehren, so im Halbschlaf reflexartig. Aber hier hat das Opfer offensichtlich den kompletten Angriff verschlafen.
Mhm.
Wie gesagt, passten auch die Wunden nicht zu dem Messer. Die sind nicht tief genug. Das Messer ist 2 Zentimeter tiefer etwa als die gefundenen Wunden. Und sie finden es halt auch komisch, dass da alle Wunden so gleichmäßig gestochen wurden. Und man durchsucht jetzt so ein bisschen auch das Haus an sich nach irgendwelchen Hinweisen und findet in Dylan Wards Zimmer ein Tranchierset, also ein Zubereitungsset für die Zubereitung von irgendwelchen Braten, das aus einer Schere...
Truthahn oder sowas.
Ja, genau, sowas in der Art. Das besteht aus einer Geflügelschere, einem großen Messer und einem kleinen Messer. Und dieses kleine Messer fehlt. Die Polizei schafft sich nun ein Vergleichsmodell an, also exakt einen gleichen Satz, genau das, dieses Tranchierset. Und dieses kleine Messer, was verschwunden ist, passt exakt zu den Wunden von Robert Vaughn. Also es scheint, als ob eher das die Tatwaffe gewesen wäre, als dieses Messer aus dem Messerblock in der Küche, das dann da am Tatort gefunden wurde.
Aha, okay.
Jetzt meldet sich die Gerichtsmedizin. Die hat nämlich bei der Obduktion noch etwas gefunden. Neben diesen doch sehr sauberen Messerstichen, diesen petechialen Einblutungen und den fehlenden Abwehrverletzungen gibt es an 6 verschiedenen Stellen an Roberts Körper verschiedene Einstiche, die aussehen, als ob dort Injektionen gesetzt worden wären. Seine Leiche wird toxikologisch untersucht und auf mehrere Substanzen überprüft, aber es gibt keinen Treffer. Aber da muss man natürlich dazu sagen, manche Substanzen verflüchtigen sich sehr schnell und um etwas zu finden, muss man eben auch wissen, wonach man sucht, ne? Also es ist manchmal auch so ein bisschen so die Nadel im Heuhaufen. Aber in den Augen der Polizei entsteht jetzt eine mögliche Erklärung für diese fehlenden Abwehrverletzungen. Sie gehen davon aus, dass Robert Vaughn während der Tat betäubt war und deswegen keine Gegenwehr von ihm stattfand.
Ja, genau, das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Ultra grausam. Also das ist ja mal ganz schlimm. Dann hat er quasi alles live mitbekommen und konnte sich aber überhaupt nicht wehren.
Ja, oder war im besten Fall einfach wirklich komplett weggetreten. Ne? Also jetzt nicht nur sediert, sondern
ja,
wirklich...
Hoffentlich. Ja. Ja, aber er hat ja geschrien.
Laut der Aussage zumindest. Die Polizei durchsucht das Haus jetzt nochmal, jetzt eben unter der Prämisse, da irgendwelche Drogen, Betäubungsmittel, irgendwas in der Art zu finden, mit denen das Opfer vielleicht außer Gefecht gesetzt wurde während der Tat. Man findet aber nur Ecstasy. Also die drei Hausbewohner, die haben ganz gerne mal hart gefeiert und dann offensichtlich auch in diesem Rahmen Ecstasy genommen. Mehr davon findet man allerdings nicht, oder beziehungsweise andere Mittel findet man nicht. Währenddessen stellt man allerdings fest, dass es Einblutungen im Magen von Robert Vaughn gab, sodass man feststellen kann, dass er noch gelebt hat, als auf ihn eingestochen wurde. Also sein Verdauungstrakt quasi noch aktiv war, als es zu diesen Verletzungen und zu dieser Einblutung kam. Also offensichtlich war tatsächlich diese Stichverletzung die Todesursache und nicht das Würgen. Weil zwischendurch mal die Idee war, vielleicht wurde er erwürgt. Und dann wurden ihm diese Stiche postmortal zugeführt, was dann eben auch das wenige Blut erklären würde, weil eben keine Zirkulation mehr stattfindet. Aber diese Einblutungen im Magenbereich weisen jetzt also darauf hin, dass er gelebt hat, als auf ihn eingestochen wurde. Und dann rückt eben wieder in den Vordergrund, warum ist so wenig Blut am Tatort? Und dann kommt wieder diese, wahrscheinlich wurde das Opfer geduscht, Theorie auf.
Ja.
Allerdings ist die Polizei da auch so ein bisschen kritisch mit dieser Theorie, denn wie gesagt, er hatte seine Beißschiene drin und sie sehen schon, dass das schon sehr, sehr viel Planung bedürfen würde. Also, dass du jemanden umbringst, also du betäubst jemanden, du tötest den, du wäschst den, vielleicht wurde er ja auch im Badezimmer getötet, wo man ihn leichter waschen kann. Dann ziehst du ihm zur Tarnung einen Schlafanzug an und packst ihm die Knieschiene rein. Also, das ist schon sehr, sehr perfide, ne?
Ja, absolut. Also, ich meine, also die tödlichen Stiche müssten ja dann wirklich im Badezimmer stattgefunden haben, weil das ja der einzige Ort ist, wo man halt so viel Blut hätte einfach wegspüren können.
Das glaube ich nämlich auch. Es wird immer davon ausgegangen oder in der Berichterstattung zu diesem Fall geht es immer darum, dass er höchstwahrscheinlich in diesem Schlafzimmer angegriffen wurde, dann geduscht, angezogen und dort platziert. Ich glaube aber auch, dass er, wenn, dann eher im Badezimmer ermordet wurde, weil in diesem Szenario, was immer wieder berichtet wird, hätte man dieses Gästezimmer ja auch erstmal noch reinigen müssen.
Genau. Und das geht in der Kürze der Zeit nicht. Also dafür war es einfach viel zu wenig Zeit.
Genau, wir haben ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster. Ne? Also
und vor allem reinigen und trocknen, das ist ja das große Ding.
Ja, genau.
Also selbst wenn sie es schnell weggeputzt haben sollten, ist es ja einfach so, dass die das noch hätten alles trocknen müssen. Und das glaube ich, in dieser kurzen Zeit geht das nicht.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich weiß es nicht. Wie gesagt, das Zeitfenster ist halt auch fraglich. Ne? Auf seinem Handy, er hatte so ein BlackBerry, werden zwei E-Mails gefunden. Eine, die er um 11:05 an seine Frau geschrieben hat und eine, die er um 11:07 an seinen Arbeitgeber geschrieben hat. Beide wurden allerdings nicht versendet, also die sind quasi geschrieben, aber nicht verschickt worden.
Das ist ja auch eher untypisch. Also wenn jetzt, hat er die einfach nur als Entwürfe gespeichert oder so?
Ich weiß nicht, inwieweit die gespeichert waren, die waren auf jeden Fall nicht verschickt.
Was Menschen ja machen können, ist die zu terminieren. Also es hätte ja auch sein können, dass er gesagt hat, keine Ahnung, ich möchte den beiden jetzt nicht so spät abends noch schreiben, sondern terminiere die von mir aus auf morgen früh oder so. Und deswegen waren die bei den Entwürfen gespeichert.
Dazu habe ich nichts gefunden. Aber das würde natürlich jetzt auch das mögliche Zeitfenster wieder weiter einengen. Also wir sind jetzt davon ausgegangen, dass er so...
Ja, genau.
Er ist dann so, weiß ich nicht, sagen wir mal 10:45 da. Die haben kurz irgendwie ein Wasser getrunken, sich kurz unterhalten und er ist vielleicht so gegen 11 ins Bett gegangen. Dann hätten wir so 50 Minuten Zeitfenster für die ganze Tat, weil um 11:50 wurde ja der Notruf gerufen. Wenn er wirklich noch um fast 11:10 eine E-Mail geschrieben hätte selber, dann wäre das Zeitfenster wieder kürzer.
Dann sind es ja nur 40 Minuten, dann wären es ja nur.
Ja, das macht dieses ganze Szenario mit Betäuben, Ermorden, Saubermachen halt noch unwahrscheinlicher. Es kann natürlich auch sein, dass diese E-Mails nicht von ihm geschrieben wurden, sondern auch geschrieben wurden von dem oder den Tätern, um ebenso das Zeitfenster zu verkürzen. Ne?
Naja.
An der Leiche selber, an seinem Genital- und seinem Analbereich werden Spermaspuren gefunden, allerdings von ihm selbst. Also kein Missbrauch, wo dann irgendwer ihn vergewaltigt hat, sondern Spermien von ihm selbst. Ich habe häufig gelesen, dass es normal ist, dass Körperflüssigkeiten während des Sterbens austreten. Ich habe das allerdings immer nur in Zusammenhang mit Kot und Urin gelesen. Ich weiß nicht, ob Sperma austritt, wenn man stirbt. Das halte ich für, also meinem Kenntnisstand nach, eher unwahrscheinlich. Also wie gesagt, Urin sehr, sehr häufig. Sperma habe ich noch nicht gehört, deswegen gehe ich davon aus, dass das da irgendwie anders hingekommen ist.
Ja, also ich weiß es tatsächlich auch nicht.
Und im Zimmer von Dylan Ward, der wie gesagt mit Joseph so eine ja eher von Dominanz und Unterwürfigkeit geprägte Beziehung geführt hat, da werden neben diversen SM-Artikeln auch elektrische, wie soll ich sagen, Apparate gefunden, die zur Stimulation dienen, also mit denen man quasi eine Erektion herstellen kann. Also vermuten die Ermittler jetzt, dass das Opfer quasi entweder missbraucht wurde im betäubten Zustand, vielleicht unter Zuhilfenahme dieser Apparaturen, oder eben bei einem Gruppensex-homosexuellen Akt einfach zu Tode kam in diesem Haus. Allerdings deutet nichts darauf hin im Leben von Robert Vaughn, dass er solche Neigungen hatte.
Also vielleicht hatte er die auch einfach nicht und wurde dazu gezwungen.
Das kann gut sein. Da ist dann aber auch nicht großartig nachgeforscht worden. Die Verteidigung der drei hat angeregt, dass über diese SM-Ausrüstung und eben auch diese elektrischen Stimulatoren während des Prozesses und in der Berichterstattung nicht gesprochen wird, weil sie das für irrelevant halten und weil sie der Meinung waren, dass das ein schlechtes und vorverurteilendes Bild auf die Angeklagten wirft im Zusammenhang mit deren Homosexualität im etwas konservativ geprägten Amerika. Und so wurden diese Dinge dann wirklich nicht weiter berücksichtigt. Also diesem Antrag der Verteidigung wurde stattgegeben.
Kann ich auch total verstehen, weil, also ich meine, das heißt ja erstmal nichts, dass er da jetzt irgendwie Spermareste im Genitalbereich, würde ich mal sagen, hatte. Er hat ja möglicherweise, könnte er auch masturbiert haben.
Ja.
Kurz vor der Tat oder so.
Das war auch mein Gedanke. Es ist natürlich nicht total weit hergeholt, aber die Rückstände des eigenen Spermas im Genitalbereich, im Analbereich sind dann doch schon wieder komisch. Also die Masturbation, okay, geschenkt, ne? Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, insgesamt ein bisschen komisch. Also dieser Vorwurf, dass da irgendwas Sexuelles passiert ist unter den Männern, den Bewohnern des Hauses, mindestens einem Bewohner des Hauses und dem Toten, und dass da irgendwas dann eben mächtig schiefgelaufen ist, das spielt auf jeden Fall eine Rolle in den Ermittlungen.
Ja. Ist ja auch legitim, also verständlich ist es auf jeden Fall. Dieses enge Zeitfenster wundert mich dann trotzdem. Ich kann mir jetzt so schlecht vorstellen, dass sie da jetzt irgendwie auf ihn gelauert haben und dann irgendwie einfach es kaum abwarten konnten, dass es dann irgendwie losgeht und dann ihn gepackt haben und keine Ahnung was. Also das würde so ein bisschen auch dem Bild widersprechen, wie die sich gegeben haben. Also warum sollten die sich darauf einlassen, sowas zu machen? Also besonders rede ich jetzt von Joseph und Victor, die ja offensichtlich, aber auch Dylan, die waren ja sehr erfolgreich in ihrem Leben. Also warum sollten sie jetzt so einen perfiden Plan schmieden und dann jemanden einfach umbringen? Macht für mich nicht so viel Sinn.
Erfolg hält ja nicht unbedingt davon ab, dass man dunkle Gedanken hat, ne? Ich weiß es nicht. Meine Gedanken bei dieser ganzen Geschichte waren eigentlich immer, dass wenn da gemeinsam was begangen wurde, dass das schon im Vorfeld geplant war, weil eben das Zeitfenster wirklich sehr, sehr kurz ist. Also ich glaube, wenn die drei da gemeinsam was verbrochen haben, dann war schon im Vorfeld der Plan gefasst, dass Robert Vaughn in dieser Nacht sterben wird. Und deswegen war das dann alles so gut durchgeplant und dieses enge Zeitfenster passt. Aber mein Hauptgedanke war eigentlich immer ein anderer. Und zwar wurde kurz darauf der Bruder von Joseph Price verhaftet, weil er in dieses Haus eingebrochen ist. Also in das Haus, in das Haus seines Bruders. Joseph Price' Bruder ist nämlich kein so erfolgreicher Mensch gewesen. Der war drogensüchtig und Rumtreiber und der ist dann kurz nach der Tat in diesem Haus eingebrochen und hat Laptops und Handys gestohlen von den Bewohnern. Was interessanterweise auch die Ermittlungen blockiert hat, denn die wollte man noch sicherstellen und die sind dann halt verschwunden. Also es passt auch eigentlich zu einer möglichen Vertuschungsaktion.
Ja.
Ich kann mir auf jeden Fall zwei Szenarien vorstellen. Entweder ist der Bruder von Joseph in dieser Nacht schon eingebrochen, hat Robert ermordet und sein Bruder hat sich entschieden, das zu vertuschen, aus Liebe zu seinem Bruder. Oder einer der Hausbewohner, vielleicht wirklich Dylan Ward, hat diesen Mord begangen und die drei haben entschieden, es zu vertuschen. Vielleicht war es wirklich irgendein aus dem Ruder gelaufenes sexuelles Spiel und Joseph als sehr, sehr guter Jurist hat einfach gewusst, wie man so einen Tatort so präpariert, dass genug Zweifel bestehen, dass die drei nicht verurteilt werden können.
Und doch ist es komisch, Entschuldige, und doch ist es komisch, dass dann es diese Einstichlöcher an den Seiten gab des Körpers. Gut, möglicherweise wurde eine Chemikalie oder was auch immer für ein Mittel injiziert, was jetzt irgendwie nicht Teil dieser Erprobung war. Also dass sie es einfach nicht darauf getestet haben. Und dann gibt es aber doch, wenn er so ein erfahrener Anwalt die Frage, warum die jetzt dann nicht zum Beispiel auch einfach das kürzere Messer dorthin gelegt haben. Oder von vornherein mit dem tieferen Messer reingestochen haben. Also mit dem anderen, mit diesem Küchenmesser. Das frage ich mich schon so ein bisschen. Kann ich nicht verstehen. Ich wollte aber zumindest noch ergänzen zum Bruder von Joseph sagen, es kann natürlich auch einfach sein, dass es wirklich irgendwie die Bewohner waren und dass sie den Bruder engagiert haben, um dort einzubrechen. Wenn er ein Drogensüchtiger war, war er möglicherweise dann auch empfänglich für derartige Angebote.
Das glaube ich auch. Also es ist für mich die wahrscheinlichere Erklärung, dass er tatsächlich diese Laptops verschwinden lassen sollte, um eine Auswertung zu torpedieren. Also die Polizei hat sich da bei der Beweismittelsicherung auch ziemlich dumm angestellt. Man hat, wie gesagt, auf Roberts Handy diese E-Mails gefunden an seine Frau und an seinen Arbeitgeber, die jeweils nach 11 Uhr geschrieben wurden. Die konnten aber nicht weiter ausgewertet werden. Also ob die jetzt einfach nur, ob die nicht verschickt wurden oder ob die nur terminiert wurden oder nur im, weiß ich nicht, Entwürfeordner waren, weil die gelöscht wurden von der Polizei, statt sie zu sichern. Diese Laptops im Haus hat man nicht gesichert, die sind dann gestohlen worden und verschwunden und konnten dann nicht ausgewertet werden. Und die Frau von Robert Vaughn ist darüber ziemlich erbost gewesen, denn die hatte die drei zu Schadenersatz verklagt, weil sie vermutet hat, dass die an dem Tod ihres Mannes schuld waren. Und die Auswertung dieser Laptops, da hatte man sich viel von versprochen, aber die sind dann halt, wie gesagt, verschwunden. Ich glaube auch, dass der Bruder da benutzt wurde als Hilfsmittel, um diese Laptops verschwinden zu lassen. Mein Gedanke ist sowas in der Richtung, dass einer der Bewohner da was veranstaltet hat mit Robert Vaughn, ihn offensichtlich betäubt hat, daher diese Einstichstellen, irgendwie an ihm rummanipuliert hat in sexueller Art und ihn dann, warum auch immer, mit diesem Messer getötet hat, das offensichtlich aus Dylan Wards Zimmer stammte, also von diesem Tranchierset. Diese Einblutungen im Auge, diese petechialen Einblutungen, die können ja auch von irgendwelchen sexuell motivierten Würgespielen gekommen
Ja,
sein.
absolut.
Dann irgendwie ist das halt aus dem Ruder gelaufen. Er hat dieses Messer benutzt, um ihn umzubringen und hat das dann seiner Familie, also den anderen Bewohnern, gestanden. Und man hat einfach aufgeräumt. Man hat die Leiche gewaschen, angezogen, Knieschiene rein, ins Bett, das Messer ausgetauscht und zwar, um einfach Verwirrung zu stiften. Nicht unbedingt, um eine Erklärung dazu haben oder mit dem längeren Messer nochmal reinzustechen, um die Spuren zu haben, sondern einfach, um Widersprüche zu erzeugen, über die Polizei dann stolpern wird. Weißt du, wenn du viele Widersprüche streust, dann
Ja.
machst du Szenarien unwahrscheinlich. Und
Ach so.
dann erzählen sie halt, dass sie einen Schrei gehört haben und das Türsignal, das hat wahrscheinlich so gar nicht stattgefunden, weil der Mörder einfach die ganze Zeit im Haus war. Und ob die Hintertür wirklich offen war, weil da irgendein Tier entsorgt wurde im Laufe des Tages, das
Das
weiß
weiß ja
man auch
keiner.
nicht, ne? Und tja,
Na.
also ich bin mir da sehr, sehr sicher, es ist niemand verurteilt worden. Auch eine Klage der Ehefrau von Robert Vaughn, die wollte 20 Millionen einklagen, Schmerzensgeld von diesen drei Männern. Die ist auch ins Leere gelaufen, eben auch, weil die digitalen Spuren nicht gesichert werden konnten. Und letztlich steht man halt da so auf dem Schlauch und weiß nicht, was genau passiert ist, aber ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass der Mörder einer der drei Hausbewohner war.
Was ist denn eigentlich mit Sarah?
Ja, die war gar nicht zugegen in dieser Nacht. Also die ist komplett raus aus der Gleichung.
Trotzdem könnte auch sie die ominöse Einbrecherin gewesen sein.
Klar, sie könnte letzten Endes eine Rolle gespielt haben, das ja, wissen wir nicht. Aber da gibt es halt wirklich auch gar nichts, was darauf hindeutet. Ne? Also, aber kann natürlich sein. Und sie hätte natürlich auch, da sind wir dann wieder bei irgendwelchen fehlenden Einbruchsspuren, sie hätte natürlich auch die Wohnung betreten können, das Haus betreten können, ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen.
Absolut, ja.
Und natürlich, klar, kann bei so einem aus dem Ruder gelaufenen sexuellen Ding, kann natürlich auch eine Rolle gespielt haben, dass Eric Vaughn mit ihr geschlafen hat. Warum nicht, ne? Klar. Das passt natürlich dann nicht. Dann würde ich allerdings über diese Betäubungsgeschichte stolpern.
Ja, das mit der Betäubung ist wirklich komisch. Also hier, finde ich, hat die Polizei nicht so gut gearbeitet, denn der sowas, also so einer, solchen Einstichlöchern muss man doch auf jeden Fall auf den Grund gehen.
Und ja, das wurde wie gesagt gemacht.
Also mit allen Mitteln, aber also ich kann mir halt kaum vorstellen, dass, ja gut, wer weiß, sind es auch wirklich nur Nadelstiche gewesen oder sowas. Das ist ja vielleicht auch denkbar, je nachdem, was sie so für Spielchen gespielt haben.
Ja, es ist wohl davon auszugehen, dass das schon, also es waren auf jeden Fall Injektionsnadeln. Also es kann natürlich sein, dass die benutzt wurden für irgendwelche Spiele, dass da gar nichts injiziert wurde, einfach nur die Nadeln benutzt.
Ja.
Keine Ahnung. Aber jedenfalls hat man nichts feststellen können, also kein Mittel gefunden. Aber wie gesagt, das kann diverse Gründe haben. Also von einer bereits erfolgten Verflüchtigung des Mittels eben bis hin zu, ja, es wurde irgendwas benutzt, was nicht ertestet werden konnte.
Ja. Also eine total schwierige Geschichte. Denkbar, um es jetzt mal ganz wild zu treiben, ist natürlich auch das Szenario, dass das ein Auftragsmord war von Roberts Frau, weil sie aus irgendeinem Grund Geld haben wollte.
Oder ein Auftragsmord, der irgendwie im Zusammenhang stand mit seiner Arbeit für Radio Free Asia. Das kann natürlich auch sein. Also
ja, daran musste ich auch denken. Also je nachdem, wie politisch der Sender ist, das war somit mein allererster Gedanke zu Beginn, sehr politisch, ne? Ja, also ich finde halt auch die Möglichkeit nach wie vor auch gegeben. Ja, wobei das kann man vielleicht dann doch schon ausschließen, weil dann hätten die drei Bewohner es auch so mitgeteilt, dass es einfach vorher schon einen Überfall gegeben hat, bevor er das Haus betreten hat sozusagen.
Ja, und dann, also ich weiß nicht, ob so ein Auftragsmörder, der eben ihn aufgrund dieser politischen Arbeit hätte ermorden wollen, das wäre einfach ein, also dieses Szenario, dass er da bei Freunden schläft, wo noch mehrere andere Leute im Hause, das wäre einfach auch ein beschissenes Szenario, finde ich, für so einen Auftragsmord. Und das hätte ja auch dieser Mörder erstmal wissen müssen. Und warum hätte der ausgerechnet an diesem Abend agieren sollen, ne? Also das ist schon, finde ich, fast schon eher weit hergeholt.
Ja, stimmt schon.
Also für mich ist da, wie gesagt, das die wahrscheinlichste Lösung, dass da einer der Hausbewohner beteiligt war. Und irgendwie bin ich da am ehesten bei Dylan.
Ja, ich auch.
Wie gesagt, das Messer fehlte in seinem Zimmer, dieses komische elektrische Stimulationsgerät gehörte ihm und er hatte gerade diesen Artikel gelesen mit dieser Shakespeare-Zeichnung, die einfach so dieser Todessituation so ähnlich sah.
Auch die kann ihn jemand hingelegt haben.
Kann man, ja, aber das hätte er
wenn das gemerkt. Nicht abgestritten hat.
Es ist natürlich müßig, man weiß letzten Endes zu wenig über die drei Bewohner des Hauses und über deren möglichen Triebfedern. Man kann wirklich mit wenig nur arbeiten. Man weiß, dass das einfach erfolgreiche Menschen waren, die ein etwas ungewöhnliches Lebenskonzept gelebt haben. Also diese Dreiecksbeziehung und diese sich als familiären Verbund ansehend.
Ja.
Aber wie die so persönlich gestrickt waren und was die für einen Grund haben sollten oder einer von denen diesen Mord zu begehen, das kann man natürlich nur spekulieren. Ne?
Na klar. Also ich finde es auf jeden Fall gänzlich falsch zu sagen, dass man die halt aufgrund ihrer Homosexualität jetzt irgendwie verurteilt und dann auf die Idee kommt, also man kann es mit in Betracht ziehen, aber man sollte es nicht fokussieren, dass die da jetzt irgendwie irgendein Spiel gespielt haben, sexueller Natur, was dann irgendwie tödlich geendet ist. Das finde ich nicht richtig, aber man sollte es auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen als Option, sagen wir mal so.
Ja, ich glaube, in so konservativen Gesellschaften da, also Amerika oder wir hatten das ja auch schon, oder wir werden das noch haben im Bezug auch auf Italien beispielsweise, da werden ja bestimmte Lebensentwürfe auch einfach automatisch schon mal ein bisschen anders angesehen, ne? Und da sind da Menschen, die so leben, homosexuell und dann noch in so einem polyamorösen Konstrukt, das ist dann für viele sowieso schon suspekt. Dann ist natürlich klar, das ist ja generell schon pervers, was die machen, also in Anführungsstrichen aus Sicht dieser konservativen Menschen. Also muss irgendein Verbrechen in diesem Kontext auch irgendwelche sexuellen Motivationen haben. Ne? Anders geht's halt nicht, weil es halt einfach nicht in die Schublade passt, wenn es einen anderen Grund hat.
Naja.
Insofern halte ich so eine Vorverurteilung auch für sinnlos oder für sehr, sehr problematisch. Aber in dem Fall spricht ja eben zumindest der Spermafund dafür, dass es da eine sexuelle Komponente gab. Und wie du schon gesagt hast, es ist nicht ausgeschlossen, dass Robert sich selbst befriedigt hat und deswegen in seinem Genitalbereich sein Sperma zu finden war. Aber in seinem Analbereich finde ich das schon bemerkenswerter, definitiv.
Ja, auch das. das stimmt.
Ja, aber auch hier, wie so oft bei Cold Cases, interessiert mich halt mega, was ihr denkt, ihr lieben Menschen, die uns auf Instagram folgen. Und wenn ihr uns da nicht folgt, dann macht das mal, um mitzureden und um uns eure Theorien zu erzählen. Und vor allem natürlich von den Damen, denn es waren ausschließlich Damen, die sich diesen Fall so häufig gewünscht haben, würde ich gerne hören, was ihr dazu denkt.
Ja, ich würde es auch gerne wissen, liebe Leute. Mir fällt es total schwer, eine Theorie zu äußern, die, weiß ich nicht, aber ich möchte diesen Männern hier auch nicht irgendwie einen Vorwurf machen, weil dazu einfach auch die Hinweise fehlen. Es schreit aber danach, dass was vertuscht wurde. Sagen wir mal so.
Ja, also dass zumindest der Tatort manipuliert wurde, ist ja offensichtlich.
Genau.
Also
genau.
Das Messer wurde ganz offensichtlich ausgetauscht und ja. Die Leiche wurde insofern manipuliert, als dass da irgendwie entweder das Blut abgewischt wurde oder er einfach woanders ermordet wurde. Ich bin immer noch bei der im Bad ermordet und dann gewaschen und dann angezogen Theorie. Das würde das wenige Blut erklären. Und man findet einen Laken, an dem ganz offensichtlich was abgewischt wurde, vielleicht das ursprüngliche Messer. Also der Tatort wurde hundertprozentig manipuliert. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, 100 Pro, genau. Also das würde ich auch so unterschreiben.
Und auch da beißt sich dann schon wieder so ein bisschen diese Einbrechertheorie, weil jemand, der einbricht, der keinen Bezug zu dem Opfer und zu dem Tatort hat, eine Tat begeht, warum auch immer, so eine opportunistische Tat, einfach einen Mord begeht, vielleicht weil er einen Zeugen loswerden wollte, vielleicht auch weil er einfach mal jemanden ermorden möchte, kann ja sein, der müsste sich gar nicht die Mühe machen, diese Manipulation, diese Spurenverwischung zu starten, weil er einfach nicht mit dem Tatort in Verbindung gebracht werden würde. Und dann sind wir auch wieder bei der Frage, wo kommen die Einstichstellen her? Also, wie man es dreht und wendet.
Genau, also, ist schwierig. Also, ich finde halt, was uns ja stört, ist das wenige Blut, nicht wahr? Und ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die einfach weniger Blut, wie soll man sagen, verlieren bei solchen Stichverletzungen, wenn sie vielleicht liegen, keine Ahnung. Also ich kann das schlecht einschätzen, ich weiß es nicht, kann es mir aber, ich glaube es zumindest nicht. Ansonsten stört eigentlich vor allem das, ne? Also dass es da einfach irgendwie so wenig Blut gegeben hat und alles andere kann ja theoretisch sonst auch so gewesen sein.
Wie viel Blut irgendwo austritt, hängt natürlich auch immer damit zusammen, wo die Person getroffen wurde. Ob da irgendwelche größeren Blutgefäße beschädigt wurden, irgendwelche Organe, die viel Blut führen, große Schlagadern, Venen, Arterien, was auch immer. Und in diesem Fall war es so, dass ein Stich den Lungenflügel punktiert hat und das ist eine sehr gut durchblutete Region. Also da wäre auf jeden Fall mehr rausgekommen, als es offensichtlich am Tatort zu finden war.
Ja.
Cold Case aber irgendwie auch nicht so aus meiner Sicht. Aber eben das Dilemma, dass man quasi drei Verdächtige hat und wenn man davon ausgeht, dass die nicht zusammengehandelt haben, einfach nicht sagen kann, wer von den drei der Täter war.
Genau, also ich tendiere da irgendwie auch in Richtung Dillon, aber auch eigentlich ohne Grund. Er ist so das fünfte Rad am Wagen irgendwie, dem man das so zutraut. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, das ist also alles irgendwie an den Haaren auch herbeigezogen. Ich kann es einfach nicht wissen. De facto ist es total traurig für die Familie von Robert und Eric. Und natürlich auch einfach traurig, dass jetzt hier ein Mensch sein Leben verlieren musste. Ich glaube nicht, sehr sicher sogar, glaube ich, dass er das nicht wollte. Ja, gut, also ich denke immer hier an den Kannibalen von Rothenburg, ne? Also es gibt ja auch Menschen, die wollen dann vielleicht auch sterben. Aber in dem Fall gehe ich jetzt mal irgendwie nicht davon aus, da er ja jetzt gerade auch beruflich auf einem Weg war, den er ja mit ganz viel Passion sozusagen, beschritten ist. Und von daher kann ich mir das also nicht so richtig vorstellen.
Ja, soweit ich weiß, deutet auch einfach nichts drauf hin. Lustig, dass du Armin Meiwes erwähnst, also den Kannibalen von Rothenburg. Ich habe da auf Paros im Urlaub ein recht ausführliches Interview mit ihm gesehen, tatsächlich zum ersten Mal, weil ich mich mit dem Fall noch nie so eingehend beschäftigt habe. Und das war auch sehr interessant, aber auch irgendwie sehr makaber. Aber das nur am Rande.
Ja, wie der Zufall so will, ne?
Wie der Zufall so will. Ja, wie gesagt, ich bin einfach super gespannt auf eure Theorien und eure Gedanken dazu. Und ja, tauscht die mit uns über Instagram aus und folgt uns da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn ich habe mir für dieses Jahr, als großen Wunsch die 3000 Follower gesetzt und wir sind da irgendwie noch, weiß ich nicht, 14 oder 15 von entfernt. Also helft uns mit, dieses Ziel meinerseits zu erreichen, am besten noch vor unserem Podcast-Geburtstag, 13. November.
Auf jeden Fall, das wäre ein absolutes Träumchen. Unterstützt uns auch gerne weiterhin bei YouTube oder auf YouTube. Das habt ihr relativ ungefragt in den letzten Wochen gemacht und das wächst auch Schritt für Schritt. Darauf sind wir sehr stolz, darüber freuen wir uns, obwohl wir da eigentlich aktuell eher so passiv unterwegs sind, wächst das und das ist total toll. Vielen Dank.
Ja, das ist echt cool, weil wir, YouTube ist so ein bisschen unser Dorn im Auge. Wir wollten das irgendwie schon so viel weitergetrieben haben, aber kommen da einfach nicht zu, weil wir beide einfach so krass eingespannt sind und wir kriegen halt den Podcast am Laufen gehalten, so auch relativ regelmäßig, aber Podcast und YouTube schaffen wir halt aktuell nicht. Aber es ist in letzter Zeit trotzdem ganz gut gewachsen. Dafür danken wir euch sehr und wir hoffen, dass wir da in Zukunft auch dann irgendwie endlich mal ein bisschen mehr Content raushauen können. Wenn ihr mögt, wie schon anfangs angesprochen, könnt ihr uns gerne auch bei Ko-fi unterstützen. Darüber freuen wir uns auch sehr. Wir freuen uns auch sehr über jegliche Form der Weiterempfehlung, Mundpropaganda, gute Bewertungen in der Podcast-App, bei der ihr uns hört. Und
ja, genau. Bewertet uns gerne auch bei Spotify positiv. Das hat zur Folge, dass wir so wie im letzten Jahr dann auf einmal in den Top 50 landen. Und das macht uns sowas von übertrieben stolz, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also sowas ist natürlich unvorstellbar gewesen, als wir das hier vor 2 Jahren gestartet haben.
Ja, vor allem, wenn du dann da, auch wenn es nur kurzzeitig ist, Momentaufnahme, kurzzeitig vor wirklich sehr, sehr etablierten Podcasts in diesen Top 50 stehst, vor denen ich persönlich halt auch krass den Hut ziehe, dann ist das natürlich, ist man einfach nur baff, ne?
Total.
Ich war noch nicht ganz fertig mit meiner kurzen Liste der Unterstützungsmöglichkeiten. Auf Anregung einiger Zuhörerinnen und Zuhörerin, so haben wir uns auch Amazon Wishlists erstellt, weil es Leute gab, die gesagt haben, Ko-fi würde ich euch gerne unterstützen, aber ich habe kein PayPal, macht doch eine Amazon Wishlist, haben wir getan und werden die Woche auch online schalten. Und dazu wollte ich kurz sagen, auch da, wie anfangs bei Ko-fi, ne, ich habe da einfach allen möglichen Kram draufgepackt, auf den ich Bock hatte, sei es für den Podcast, sei es auch privat. Ist auch so eine Merkliste für mich selber, irgendwie Sachen, die ich mir mittel- oder langfristig anschaffen möchte. Auch da gilt wie bei Ko-fi, ich erwarte nichts, ich freue mich einfach, wenn jemand Bock hat, da irgendwie auch uns darüber zu unterstützen. An sich ist mir tatsächlich genug, dass ihr uns zuhört.
Tito.
So, du hast angekündigt, dass du ein One Love hast, oder was?
Mhm. Willst du jetzt, dass ich damit anfange?
Soll ich das Dislike erst raushauen, oder was?
Nee, mir ist egal. Ich mach das gerne. Und zwar hat das was mit Pistazienessen zu tun. One Love für die eine letzte Pistazie, die man findet, wenn man ansonsten nur noch Schalen in der Schüssel hat.
Oh ja, mega. Mega Gefühl.
Mega, oder? Man suchtet die Dinger so weg und weiß es gar nicht zu schätzen, wie lecker die sind. Und also man weiß es schon, aber irgendwann vergisst man das so beim Essen und suchtet die halt weg. Und dann merkt man so, oh shit, was ist los? Wo sind die denn alle hin? Doch wohl nicht in mir. Und dann geht man die Schüssel nochmal durch. Und dann ist aber fast in 90% der Fällen immer noch diese eine Pistazie da. Und die schmeckt dann irgendwie doppelt so gut. By the way, zum Thema Pistazien, man sagt ja auch, die Qualität einer Eisdiele misst man quasi an dem Geschmack und der Qualität des Pistazieneises. Also von daher Pistazien, ganz, ganz große Nummer.
Ja, ich liebe Pistazien. Ich liebe Pistazien. Und ich war auf Paros in der Eisdiele. Ich habe das Pistazieneis nicht probiert, aber das war so ein großartiges Eis. Also ich kann jedem nur sagen, der Urlaub auf Paros machen möchte, in dem Küstenstädtchen Nausa gibt es somit das beste Eis, das ich jemals gegessen habe. Wirklich, das war krass.
Mega. Na, ich war mal in Roms ältester Eisdiele. Wahrscheinlich behaupten das alle von sich. Und da gab es so Milchreiseis. Also das war alles. Boah, also das ist, glaube ich, unschlagbar. Unschlagbar. Aber da wir ja über die Amazon Wishlist gesprochen haben und über Pistazien, ich muss mal schauen, ob es so Pistaziensoße irgendwo bei Amazon gab, weil die hatte ich nämlich auch schon mal in der Eisdiele und die war unglaublich gut.
Ja, voll geil.
Also so fertige.
Voll geil.
Mega, absolut gut.
Was sind deine Lieblingsnüsse? Also ich finde Nüsse generell ja geil, aber der Geschmack ist natürlich ein bisschen anders, wenn die geröstet und gesalzen sind, ne?
Zählst du, ja voll, absolut. Zählst du Pistazien mit dazu, oder?
Ja, zähle ich mit.
Okay, dann ganz klar. Erdnüsse, Cashews, Pistazien in der Reihenfolge.
Wenn es nur eine sein, du darfst dich nur für eine entscheiden.
Erdnuss. Ich bin total süchtig nach Erdnüssen.
Ja, Erdnüsse sind geil, aber bei mir wäre es so klar die Cashew. Cashews sind das Allergeilste, finde ich.
Ja, die sind auch unglaublich gut. Und da wiederum muss ich sagen, mittlerweile esse ich die lieber, wenn die so ein bisschen angeröstet sind. Kann man auch gerne selbst machen. Aber ich mag es ansonsten immer, esse ich fast nur naturbelassene Nüsse. Das sind ja auch einfach gesünder. Nur ist es so, dass mir dann Cashews irgendwann auch zu weich sind, wenn du die nicht direkt isst, wo sie noch so ein bisschen knackiger sind, trotz dieser isolierten Verpackungsart mit diesem Streifen zum Zuklipsen, da, ihr wisst, was ich meine, habe ich das Gefühl, dass die irgendwann so ein bisschen lammelig werden, so ein bisschen weicher und dann kann man die eigentlich nicht mehr so richtig gut genießen.
Ja, ich mag die auch lieber geröstet, auf jeden Fall.
Mm. Ja. Ja, aber Erdnüsse, wie gesagt, die sind halt für mich unschlagbar.
Ja, sind auch sehr, sehr geil. Wären bei mir auch auf jeden Fall in den Top 3, glaube ich. Definitiv.
Was sind deine anderen zwei oder drei? Also, zwei bei den dreien.
Ich stehe ja voll auf Mandeln, ne? Und ja, natürlich auch Pistazien, aber auch Macadamia. Also es ist hart, es ist hart.
Das ist hart, ne? Macadamia ist auch extrem gut, aber auch Pekannüsse sind auch sehr lecker.
Ja, und ich bin auch einfach so ein ganz klassischer Walnuss-Typ. Ich liebe Walnüsse.
So, und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, ne? Ich finde einfach, Haselnüsse und Walnüsse tun mir irgendwann im Mund weh und sie sorgen dafür, dass ich einfach so einen übertriebenen Durst bekomme. Und ich finde, diese Nüsse kann man eigentlich nur entweder verarbeitet in irgendwie so Nuss-Honig-Müsli essen, in Nuss-Nougat im Falle von Haselnüssen, in Weihnachtskeksen verarbeitet oder... Wenn man halt so ein geiles Eis in der Eisdiele oder sowas isst, wo das halt irgendwie Teilkomponente von dem ganzen Konzept ist quasi. Aber so pur kann ich die einfach nicht so sehr essen. Geht nicht. Also speziell Haselnüsse. Das funktioniert einfach nicht.
Geht mir bei Haselnüssen auch so. Also ich kann die essen, aber ich mag die auch echt lieber als keine Ahnung, Pudding, Joghurt, Eis, irgendwas. Aber, wie gesagt, schon mal irgendwann in irgendeiner Folge erwähnt, Profi-Tipp für irgendwie alle unter euch, die mit ihren Kindern irgendwie draußen Buden bauen und so eine Scheiße. Aus Haselnussholz kann man die besten Bögen bauen. Das ist nämlich stabil und gleichzeitig flexibel. Das ist perfekt.
So sieht's aus. Und vor allem, dann kann man die Rinde schön so einmal abschälen mit einem Messer, mit einem Taschenmesser, ne? So wie früher als Kind. Und dann hat man die noch so schön weiß. Das ist auf jeden Fall cool. Genau. Und noch ein Profi-Tipp aus der Kühltheke. Da gibt es immer so diesen einen griechischen Joghurt von dieser einen Marke. Ihr habt das schon tausendmal gesehen. Und da diese Sorte mit Honig und Nuss hatte ich jetzt just in dieser Woche. Und das ist wirklich ein sehr leckerer Joghurt. Kann ich nur empfehlen.
Ja, voll. Boah, also griechischer Joghurt mit griechischem Honig hatte ich jetzt letzte Woche auch jeden Morgen zum Frühstück.
ja, glaube ich, zu Genüge. Ne?
Mit frischem Obst. Und das war auch einfach nochmal auf eine andere Art und Weise geil als... Naja, egal. Ich habe ein Dislike, ja, wie gesagt, dabei.
Ja, erzähl.
Und mein Dislike ist dieser unglaubliche Trend zum Streamen von allen Dingen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, aber du weißt, ich bin so ein Typ, der sammelt gerne Dinge, der hat Dinge gerne, also der besitzt irgendwie Sachen gerne.
Mhm.
Und jetzt ist vor einiger Zeit meine Festplatte komplett abgeraucht und die kann man auch nicht mehr recovern. Und ich habe irgendwie 6 Gigabyte an Entertainment-Sachen verloren, die ich mir über lange, lange Jahre zusammengebastelt habe. Also unglaublich viel Musik aus dem Bereich, weiß ich nicht, Hip-Hop, Jazz, Drum and Bass, Techno, Metal, alles. Filme, Serien, Hörspiele, Hörbücher, alles weg, alles nicht mehr zu retten. Und vor ein paar Jahren hätte man einfach hunderte Leute gekannt, die große Sammlungen haben, zu denen man hätte hingehen können und sich zumindest einige Sachen hätte man sich wiederherstellen können. Aber heutzutage hat keiner mehr irgendwas so. Alle streamen nur noch, alle haben ihre Sammlungen aufgelöst und ich, keine Ahnung, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das stresst mich wirklich nachhaltig.
Naja, also zum einen war das natürlich eine total faire kosmische Fügung des Schicksals, dass dich auch dieser elende Technovirus erwischt hat, der deine Festplatte einfach zum Explodieren gebracht hat. Ich verstehe nicht, warum du so Musik da hattest. Das zweite Thema ist, besitzen ist ja dann auch immer relativ, ne? Also ich persönlich bin komplett Team Streaming geworden, was ja eigentlich auch nicht meiner Natur entspricht. Du weißt, ich habe ja auch total lange CDs und DVDs und sowas auch gesammelt und habe auch noch viele, weil man die irgendwie schlecht los wird und ja, manche Filme bekommst du auch einfach nirgendwo zu sehen. Ich habe sogar 2 oder 3 VHS. Das sind einfach so, keine Ahnung, irgendwelche strangen Filme, die halt keiner kennt. Und die gibt es sonst auch nirgendwo. Ja, gut, aber das war's dann irgendwie auch schon. Also das ist halt so der Grund, warum ich die besitze. Aber ansonsten finde ich das mit dem Stream mittlerweile total praktisch. Und ich muss die auch überhaupt nicht besitzen. Also gar nicht mehr. Ich habe das gar nicht mehr. Das ist komplett weg. Und das war früher für mich undenkbar.
Ja, für mich ist es nach wie vor undenkbar. Ich bin halt einfach ein Sammlertyp. Ich will das dann gerne haben. Und beim Streamen, da ist dann auch wieder so, dann ist manchmal auch nicht immer alles verfügbar. Da muss man warten, bis das wieder irgendwo verfügbar ist und hochgeladen wird und gestreamt wird. Und ich will halt, wenn ich Bock habe auf den und den Film, dann will ich den dann auch sehen können und nicht irgendwie, wenn Netflix den mal wieder im Programm hat. Ach Mann, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dislike.
Also es gibt eine Sache beim Streamen, die ich also gleichermaßen total schlecht und total gut finde, und das sind diese Logarithmen, ne? Also ich finde es halt auf der einen Seite halt sehr praktisch, dass man dann auch Vorschläge bekommt von Liedern, die man vielleicht so nicht kennt, oder Künstlern, die ähnlich sind oder wie auch immer, oder dass dir irgendwelche Playlisten erstellt werden. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch ebenso unheimlich. Man ist ja komplett ein gläserner Mensch dann nun auch in seinem Musikkonsum. Und den Vorteil hast du natürlich, wenn du jetzt die gesamte Musik besitzt und, keine Ahnung, so privat hörst, dass du dann eben deine Daten dahingehend nicht preisgibst.
Weißt du, was ich viel gruseliger finde? Manchmal ist es so, du suchst gar nicht nach irgendwas und der Algorithmus schachert dir irgendwas zu, sondern du sprichst einfach nur über irgendwas und dann kriegst du Werbung dafür angezeigt. Und dann denke ich mir so, Alter, dann setze ich mir meinen kleinen Aluhut auf und denke mir, keine Ahnung, schneiden unsere Handys vielleicht doch mit, was wir sagen, um uns gezielt personalisierte Werbung anbieten zu können. Weil ganz, ganz oft habe ich das, dass ich über Dinge irgendwie mit jemandem rede, aus irgendeinem Zusammenhang heraus, und ich habe da niemals nachgegoogelt, ich habe das niemals gesucht und kriege dann auf einmal Werbung dafür angezeigt.
Ja gut, aber eine Sache ist ja klar, dass unsere Daten so mittlerweile das größte Gut sind, das wir haben. Und in dem Moment, dass, wenn du eine kostenlose App runterlädst und benutzt, und für die Benutzung muss man häufig bestätigen, dass sie halt einen kompletten Zugriff auf alles haben, dann ist es ja, also wie viele kostenlose Apps hat man so? Das sind ja zig, das sind ja bestimmt mehrere Dutzend, die man so am Handy hat.
Ich habe super wenige.
Und ja, aber trotzdem hast du zum Beispiel, weiß nicht, wenn es irgendwie WhatsApp ist, allein damit fängt es ja schon an, weißt du? Und aber die alle haben halt letztendlich eins gemeinsam, dass man halt für die Benutzung halt das alles erlaubt, und wenn man das alles erlaubt, haben sie halt relativ schnellen Zugriff.
Ja, ja,
dann dürfen sie halt auf gewisse Funktionen zugreifen und dann auch wahrscheinlich aufs Mikrofon irgendwie, und dann passt das für mich irgendwie total schnell zusammen.
Das ist alles klar, und das sehe ich auch alles vollkommen ein, aber ich finde es halt gruselig, wenn ich das Handy einfach nicht benutze und es in meiner Tasche ist oder auf meinem Tisch liegt und mir dann Sachen angezeigt werden, über die ich gesprochen habe. Also wenn ich mit dir am Telefon über irgendwas rede oder so, dann, yo, oder wenn ich halt irgendwas google, dann ist mir auch klar, dass mir da irgendwie Sachen angezeigt werden, die ähnlich sind. Aber ich habe es echt ein paar Mal gehabt, dass ich über Dinge gesprochen habe, das Handy nicht dabei benutzt habe, und dann wurden mir entsprechende Vorschläge gemacht, und das fand ich, entweder ist es der größte Zufall der Welt oder es ist mega creepy. Aber egal.
Ja, ich finde es auch creepy auf jeden Fall. Es ist wirklich unheimlich und keine Ahnung.
Ich meine, klar, wir wissen, wenn man sowas entgehen möchte, dann muss man irgendwie sich aus dem Internet verabschieden und in die berühmte Hütte im Wald ziehen und am besten keine Technik mehr benutzen. Das sind so eine gewisse Transparenz, nimmt man halt einfach in Kauf, wenn man sich im virtuellen Space bewegt. Und ich nehme das halt auch in Kauf, weil ich die Vorteile für mich überwiegend finde. Aber es gibt halt manchmal Momente, wo ich mich erschrecke.
Genau, und solange unsere Amazon-Wishlist noch nicht fulfilled ist, können wir nicht in die Hütte ziehen, so sieht's aus.
Ich habe da so querbeet Sachen drauf. Also Leute, die sich das angucken, die werden sich denken, der hat's ja nicht mehr alle. Ne? Ich habe wirklich viele, viele Bücher.
Ja, ja, ich.
Ich habe viele, viele Bücher, die so für Podcast-Kontext wichtig sind. Also irgendwie so, aber auch Bücher, die ich privat interessant finde, und dann halt noch irgendwie XY anderen Kram, also ja.
Ja, ich hatte auch so zwischendurch ein paar, also ja, bei mir ist es das Gleiche eigentlich. Ihr werdet sehen da draußen. Wenn euch ein guter Sponsor einfallen sollte, der zu uns passt, macht das bitte. Wir hatten jemanden im Auge, eine Firma, aber die wollen nicht, aus verschiedenen Gründen. Wir sagen jetzt hier auch nicht, wer.
Die werden jetzt
voll total schade ist.
Ja, Arschlöcher.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Trauerspiel. Wirklich, wirklich schlimm. Das hätten wir mit, also sowas von viel Leidenschaft unterstützt hier. Ja. Aber vielleicht fällt euch ja jemand ein. Pistazienhersteller oder so.
Ja, also dann die Republik Iran, der größte Pistazienhersteller der Welt.
Wollen wir das?
Ey, ruft uns an. Nein, wollen wir nicht. Wollen wir auf gar keinen Fall.
Ja, gut, wer weiß. Also, es geht auch kleiner. Es muss nicht direkt ein ganzer Staat sein, der uns unterstützt.
Außer es ist Kiribati.
Das wäre natürlich was anderes. Oder eben dieser Inselstaat Tivoli heißt der, glaube ich, der in einigen Jahren vom Erdboden verschwunden sein wird. Wie hieß es denn? Tivoli? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß,
Na,
der
Tivoli.
heißt auf jeden Fall anders, aber ich komme auch nicht drauf, wie er heißt.
Ja, das ist, ich
Ja,
habe es
ja.
ja mit Namen immer so. Aber ist auf jeden Fall auch total eine ganz andere Geschichte da. Aber wir schweifen jetzt schon so lange ab, da können wir, wenn mir der Name wieder eingefallen ist, dann schweifen wir darüber ab.
Dann schweifen wir in der nächsten Folge einfach darüber ab. Ich habe schon noch einen Fall in der Pipeline, den hatte ich nämlich auch noch vorbereitet vor Paros. Wir können also, wenn es dir zeitlich passt, auch zeitnah wieder zuschlagen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Guck einfach, sag mir Bescheid. Und ich habe dich jetzt hiermit öffentlich unter Druck gesetzt vor all unseren Zuhörern. Das,
Ich hatte gerade irgendwelche technischen Probleme. Was war jetzt in den letzten 10 Sekunden?
Ja, jetzt kann ich auf jeden Fall beruhigt ins Bett gehen. Und ja, mit heute sind wir durch, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen, jetzt fällt mir dieser blöde Name von dieser wunderschönen Insel nicht ein. Das ist doch nicht wahr.
Damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Danke fürs
Okay.
Zuhören.
Liebe
Gute Nacht.
Leute, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wenn ihr heute Abend das Bedürfnis habt, von Elvis zu träumen, macht es.
Aber das werden Albträume nach unserem
Ciao.
Gesang. Ciao.
Nee, in meinen Ohren klingt das alles super.
Ich werde das morgen im Schnitt nochmal überprüfen. Aber ja, jetzt endlich. Ciao. Tschüss.